Drachentöter.
Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und rede heute mit Martin, dem Austrian Board Gamer, unter anderem über seinen sehr erfolgreichen YouTube-Kanal. Und los geht's. Und heute begrüße ich ihn Martin, den Austrian Board Gamer, bei mir. Hallo Martin.
Hallo.
Der Martin und ich sind uns über den Weg gelaufen bei den Spieletagen vom Spieleversum, wo ich mit einem Mikrofon in der Hand einfach einmal durch den Saal gejagt worden bin und diverse Persönlichkeiten interviewen durfte im Auftrag vom Spieleversum. Und entgegengesetzt der Wahrnehmung, die ich gehabt habe vor den Videos, wo ich die ja schon mal gesehen habe, hätte ich glaubt, du bist so 1,60 Meter oder 1,70 Meter oder bist du ja du bist ja fast an der Decken gestriffen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Nein, 86, so schlimm ist es nicht. Also du hast nicht gewusst, dass ich eingeladen wurde, oder?
Ich wurde informiert, dass du eingeladen wurdest und sie waren alle schon sehr gespannt darauf, ob du kommst oder nicht, weil es war so, kommt er nicht, gesagt, heben wir es und hin und her. Aber ich wusste nicht wirklich, ob du kommst und natürlich auch nicht, ob du jetzt mit der Familie kommst oder nicht, beziehungsweise wann du kommst. Weil ich habe ja nur den einen Tag gehabt, wo ich gesagt habe, ich renne durch und das war glücklicherweise ja derselbe Tag, weil das war der Samstag, wenn ich mich richtig erinnert. Und das war so gesehen ein spannender Tag.
Ja, es war ein richtig schöner Tag. Also wir haben ja auch was gespielt und so und das war, dann habe ich mir am Abend dann noch Linz Innenstadt gegönnt. War sehr schön, sehr schöner Ausflug zum Essen gehen und so. Also ich kann es jedem empfehlen. Das Spiele-Event in Linz ist wirklich ein Erlebnis. Das war super. Und wird ja immer größer, was man so hört.
Warst du vorher schon privat einmal in Linz?
Ja, aber das war schon lange her. Das ist wirklich lange her. Und da habe ich von der Innenstadt nicht so viel gesehen, weil das war, da habe ich im Endeffekt ein Date gehabt, kann man sagen. Und das war eher so im Industriesektor so und da ist alles ein bisschen kühl und weit gefächert, aber die Innenstadt Linz mal kennenzulernen, das war schon super.
Also du hast ja, glaube ich, einen industrietechnischen Hintergrund, wenn ich so richtig informiert bin aus diversen Videos.
Ja, sowieso. Also das ist ein sehr spannender Beruf. Ich mache Carbonteile für Supercars und für Hypercars. Also im Endeffekt Stoßstangen, Dächer, Kotflügel, Heckflügel für Bugatti, Ferrari, Lamborghini, alles Mögliche, was man sich vorstellen kann. Also alles aus reinen Kohlenstoff und Carbon-getränkten, harzgetränkten Matten wird es laminiert.
Bin nämlich deswegen drauf gekommen, weil ich weiß nur, dass eins von den ersten Videos, die ich für dich gesehen gehabt habe damals, wirklich damals, das ist schon ein bisschen her, da hast du gerade dein, die Deutschen sagen, glaube ich, Würfelschale oder so, oder Würfelbrett.
Ach so, ja, genau.
Da hast du das Ding aus Carbon gemacht und das hat ein ziemliches Wetter gemacht.
Wirklich, oder was?
Ja, also wie gesagt, also ich war schwer beeindruckt, dass man sowas machen kann, weil zu dem Zeitpunkt für mich dieser Werkstoff nicht greifbar war.
Ja, klar. Also wenn man nichts damit zu tun hat, das kann man natürlich als Privatmann beziehen, das Zeug. Aber das dann zu verarbeiten, da braucht man diverse bisschen Wissen und die diverse richtigen Gerätschaften, wenn du es jetzt daheim machen willst, machen zu können. Es gibt schon ein paar Leute, die haben da zu Hause eine Werkstatt, dann machen sie das schon. Also unsere Firma ist auch aus einer Garagenwerkstatt entstanden, könnte man sagen. Vor 25 Jahren sowas.
Also wie gesagt, das mit dem Carbon-Würfelteller hat wirklich Eindruck gemacht. Das habe ich bis zu dem Zeitpunkt nicht gewusst, dass man das so auch verarbeiten kann. Weil heutzutage kennt ja jeder einen 3D-Drucker und das war's. Und das war damals auch schon so, dass man einen 3D-Drucker schon mal gesehen hat. Jetzt hat das Gefühl, dass jeder so einen 3D-Drucker daheim. Mindestens einen. Einen fürs Grobe und einen fürs Kleine, also sprich für die Miniaturen und so weiter. Aber wie war eigentlich dann so, wenn wir mit zurückgängen, du bist ja doch schon ein paar Jahre in der Branche, wie war dann so der Weg vom Privatmann zum Brettspielesammler zum YouTuber?
Ja, das habe ich, glaube ich, damals im Interview schon gut erklärt. Also das ist wirklich eigentlich eine schöne Geschichte, weil ich habe damals, weiß ich schon lange her, wann war das? 2014 oder 2009? Ich müsste auf den YouTube-Kanal schauen. Bin da schon ziemlich lange jetzt auf YouTube. Es war eine schöne Geschichte, weil ich da auch im Endeffekt habe schon länger Brettspiele gespielt und bin dann auch so in den englischen Bereich in die Brettspiele gekommen. Und weil Englisch ist jetzt für mich kein Problem nicht. Und damals war es wirklich auch noch so, dass die Community so gepeilt war, dass eigentlich sehr viele Deutsche im Umlauf waren, aber mit Englisch hat es so ein bisschen Berührungsängste gegeben und so. Und dann hat es halt ein Spiel gegeben, das war das Death Angel, hat es geheißen, Space Marines Death Angels, meine ich, heißt es. Und das war ein Kartenspiel, ein Koop-Solo-Spiel. Und das hat mir richtig gut gefallen. Das ist, hat auch sehr viel Erfolg gehabt, das Spiel. Und ich habe mir gedacht, wenn du dich so durch die Foren und durch die Regeleinträge liest und dann denkst du, wow, das sind wirklich sehr, sehr, sehr viele Fragen bei dem Spiel. Und vor allem die Anleitung zu dem Spiel, die war ja eine Katastrophe. Die war wirklich eine Katastrophe. Und dann habe ich mir gedacht, na okay, was machst du jetzt eigentlich? Habe ich nicht für andere Hobbys, außer Smaragde suchen zum Beispiel, aber
was machst du? Suchen?
Ja, ja, auf meinem Kanal sieht man da ein paar Videos davon. Also das sind so wirklich so Real-Life-Videos. Das sind, glaube ich, die meisten geklicktesten Videos auf meinem Kanal. Ja, weil es ist ein Massenprodukt im Endeffekt. Egal, und dann, das machst du auch nicht immer, weil das ist ganz woanders. Und dann denke ich mir, was mache ich dann als Nebenhobby? Und dann habe ich mir gedacht, okay, wäre doch cool, wenn ich mein Wissen über das Spiel auch weitergeben kann und andere Leute helfen kann. Das war damals so die Motivation. Und ich denke mir, ja, ist ja cool, wenn du das machst und kriegst vielleicht von YouTube auch nur ein bisschen Geld dafür, dass du anderen hilfst, ja, dann machst, probierst das halt. Und weil das Spiel so beliebt war, es war das erste Video im Endeffekt, ist das gleich mit tausende Klicks weggegangen. Und ich dachte, boah, das ist ja voll super und alle haben sich voll bedankt und so. Und dann habe ich gedacht, ja, dann machst du halt wieder ein Video und so irgendwie entsteht dann der Kanal und wird immer größer und dann sukzessive bringst du dann auch ein bisschen mehr Professionalität rein und das wird dann nicht nur, es wird dann schon fast ein Nebenberuf eigentlich, neben dem Spielen, kann man sagen.
Wir müssen ein bisschen verbeißen an dem Spiel. Ist es ein Kartenspiel?
Ja.
Hat das ein bisschen ein hochgestelltes, langgezogenes Cover und eine kleine Schachtel, wo man...
Ja, genau.
Ich habe es auch, ja.
Ja, genau. Und alleine schon das Wording damals, ich weiß nicht mehr genau, also da steht dann drin so irgendwie Einheit und Soldat und du weißt nicht, wie ist es jetzt Einheit oder Soldat, irgendwie so, also es war total, die Regel ist eine Katastrophe.
Ja, also ich kann mich noch erinnern, ich habe das ein paar Mal probiert, mit unter anderem auch mit meinen Brüdern und wir waren uns eigentlich bis zu einem gewissen Grad nicht einig, um was es gerade geht und erst nach mehreren Durchläufen mit mehreren Variationen, die man ja hat, zwecks wie das Ende ausschaut, wie die Zwischenaktionen sind und so weiter, wenn ich mich richtig erinnert, sind wir erst dann dahinter gestiegen, was das Spiel eigentlich will und wo die Schwierigkeit dann auch drinnen ist. Weil im Endeffekt war es ja auch vom Schwierigkeitsgrad her verhältnismäßig schwer.
Ja, das war ein richtig schweres Spiel, aber das ist ein Spiel, das würde, wenn ich jetzt die Regeln aus dem FF nochmal kennen würde, es ist ja eh nicht so kompliziert. Aber das, ich habe es bis jetzt nur im Regal und würde es nicht abgeben, weil das hat wirklich einen eigenen Flair. Also mit dem Turm an Karten, der was vor dir liegt und so, das ist wirklich eigen und das kriegst du dann immer so, das Spiel. Also ich würde sagen, so im Format von aktuell ist ja 20 Strong geht so in die Richtung mit den kleinen Koop-Karten-Solo-Spielen und 20 Strong ist wirklich ein genialer Level. Und so in der Richtung könnte man das sich irgendwie vorstellen, weil du hast ja Marines, du kannst ja ausrüsten, kannst dann würfeln, also das ist schon super.
Nein, es ist sehr abwechslungsreich, ja.
Ja, ja, und das war halt so der Start dann irgendwie, aber Brettspiele spielen natürlich schon seit Kindheit. Also.
Ja, ich meine, grundsätzlich wäre nicht, aber heutzutage habe ich schon Leute kennengelernt, die sind sehr überrascht, dass man Karten oder Würfel oder Brettspiele spielen kann. Und ich kann mich nur erinnern, vor kurzem habe ich mal eine ganz nette Verkäuferin, bin ich mit ihr ins Gespräch gekommen, die hat gesehen, dass ich mir Dune, die neue Version gekauft habe, in 4K für die Playstation halt zum Anschauen und sagt, bah, da gibt's so viel gutes Brettspiel dazu. Und dann schaue ich sie an und sage, ja, da gibt's auch mindestens 2 Rollenspiele dazu. Und dann war's wieder vorbei.
Ja, aber Rollenspiel ist ja nach wie vor, es gibt sehr viele Leute, die was das spielen. Es ist ein Brettspiel immer noch ein bisschen nischig, was ich so mitkriege. Und Rollenspiel ist halt noch nischiger, gell? Also das ist natürlich...
Das stimmt, ja.
Also ich merke das selber immer wieder, wenn man mit neuen Bekanntschaften macht, wenn es nicht gerade im Brettspielladen ist, weil das ist sowieso klar, dass man dasselbe Mindset hat. Aber ich bin schon 20 Jahre in der Firma und Leute, die was nicht kennen, was ich mache oder so, die was wirklich nicht wissen, dass ich einen YouTube-Kanal habe und Brettspiele spielen, und dann kommst du mal mit anderen zum Reden und die sagen dann auch so, was, du spielst Brettspiele? Das schaut dich dann an, so wie, was, du Kind? Was der genau so? Und die wissen gar nicht, also, die wissen gar nicht, was für geile strategische Möglichkeiten das da hätte. Es hat mit Kinderspielen nichts mehr zu tun, aber es ist immer nur so, dass sehr viele Leute das gar nicht wissen, wie groß das Universum tatsächlich ist oder die Bubble, sagen wir mal so. Und das ist schon witzig, ja, da muss man sich zuerst einmal ein bisschen rechtfertigen und das Verständnis rüberbringen, dass der das versteht, was man da überhaupt macht, weil meistens leben sie in der Welt von Monopoly. Ich meine, nichts gegen Monopoly, weil ich habe das auch rauf und runter gespielt, aber das ist, oder Risiko halt, ne? Oder Mensch, ärgere dich nicht. Das ist genau das. Was anders kennen die nicht. Das ist dann manchmal schwierig.
Das stimmt, aber ich habe letztens, du kennst ja bei den Rollenspielen vermutlich einmal nicht so ganz so gut aus wie bei den Brettspielen.
Ich habe es einmal probiert, muss ich ehrlich sagen. Also die Frage hat mir auch noch keiner gestellt, aber ich habe es wirklich mal probiert. Ich finde es ganz witzig, aber mir fehlt ein bisschen ich brauche das Brett. Ich brauche das.
Du brauchst die Auflistung der Möglichkeiten, damit du weißt, wie du dich orientieren kannst.
Ja, schau, aber das Witzige ist, ich habe mir mal ein paar Podcasts angeschaut von Rollenspielen und ich habe tatsächlich in meinem Spieleumkreis viele Leute, was das machen, und da habe ich auch mal mitgehorcht und so. Das Zuhören ist tatsächlich lustiger für mich als das Mitspielen.
Ja, und was hast du dann gespürt?
Der Zwerg, was in die Tasche greift und etwas stehlen will und so, weißt du? Ich weiß nicht, ich glaube, mir fehlt der Wille, die Fantasie aufzubringen. Da irgendwie, also es unterhaltet mich einfach nicht so. Ich brauch das Brett, ich brauche Karten dazu, ich brauche meine Möglichkeiten visuell dargestellt und will nicht selber irgendwas erfinden. Das ist halt nicht meine Welt. Aber wirklich tatsächlich zu hören, finde ich lustig. Oder wenn man spielt, und früher haben die auch neben uns im Laden, die haben Rollenspiele gespielt, und dann spielst du da dein Brettspiel und musst aber mit hören, was die da teilweise für einen Blödsinn reden, denkst du dann, aber irgendwie ist es ja wieder voll lustig. Also, ja.
Ja, kannst du dich erinnern, was du da gespielt hast? War das Dungeons & Dragons, DSA, keine Ahnung was?
Nein, das war tatsächlich eine frei erfundene Geschichte von sehr, sehr guten Spieleleiter anscheinend, der was seine Geschichten selber schreibt. Und einmal habe ich Cthulhu mitgekriegt.
Oh.
Und Cthulhu finde ich schon super. Ich habe viele Cthulhu-Fans drinnen. Und da war dann auch so eine Szene, dass da gibt es ja so ein Szenario, wo quasi das Böse die Leute verdoppelt und so, und dann geht der eine aufs Klo und kommt wieder raus, und im Endeffekt ist er dann noch Doppelgänger, und ja, also war schon witzig zum Zuhören. Ich war da total abgelenkt von meinem Spiel. Aber selber spielen möchte ich es nicht.
Nein, es ist interessant, weil ich habe natürlich mitunter auch unterschiedlichste Mitspieler und Mitspielerinnen schon erlebt. Und es kristallisiert sich da sehr oft außer, dass man da mitunter zwei Variationen hat, die ein bisschen in die eine oder andere Richtung tendieren. Die eine, die sagen, sie wollen relativ frei sein in der Möglichkeit, wo ein Brett eher behindert, als wie das eine Richtung gibt oder eine Möglichkeit gibt, wie ich dann was machen möchte. Und dann gibt es die anderen, die sagen, sie brauchen eine sehr eingeschränkte Wahl, damit man sich zwischen diesen Optionen, die man hat, entscheiden kann und dort dann die beste Option herausfindet. Also eher so das Strategische, weniger das Kreative.
Ja.
Kannst du unterschreiben im Endeffekt dann, gell?
Ja, sicher, ist so. Weil es ist ja teilweise, manchmal, also es ist jetzt kein Bashing oder so, aber manchmal geht es mir fast so ein bisschen ins Lächerliche rüber, aber es kommt natürlich auf die Gruppe an, die was spielt und was man spielt. Ich habe es schon mal von einem Freund von mir von DSA gehört, was sie die für. Ich habe auch einen Freund, der erstellt selber DSA-Charaktere. Und der zeichnet die, verkauft die auch, also offiziell. Und der ist da voll drin, aber die Geschichten, die er erzählt, die was da abgehen in seiner Runde, also das ist mir dann von der Fantasie schon zu weit weg irgendwie. Also ich glaube, wenn ich spielen würde, wäre eher der ernstere Spieler. Oder halt Cthulhu-Universum, das ist halt, Cthulhu geht immer.
Cthulhu geht grundsätzlich immer. Es gibt Dinge, die gehen immer, und Cthulhu gehört dazu, weil bei Cthulhu, wenn man da, also es gibt einen Grundsatz bei Cthulhu, wenn man, also im Prinzip ist es ja so, man macht entweder Kampagne oder man macht halt einen klassischen One-Shot. Also sprich, 2 bis 4 Stunden, fertig, das war's, jeder hat viel Gaudi. Und einige Bekannte und Freunde von mir sind der Meinung, und das kann ich unterschreiben, wenn ich Cthulhu spiele, möchte ich auf eine abstruse Art sterben oder so überleben, ja, oder, genau, oder so überleben, dass ich mich eigentlich hinten und vorne nicht mehr auskenne. Also sprich, wie wenn ich mir einen extremen Hardcore-Horrorfilm anschaue, wo alles Mögliche passiert, aber nichts, mit dem ich rechne. Und schon gar nicht in der Kombination von diversen Dingen. Und das macht Cthulhu, immer Spaß.
Bei Cthulhu spricht man davon, wahnsinnig werden, oder?
Genau, also entweder wahnsinnig oder tot. Oder beides.
Ja, genau, genau. Drum finde ich, ja, find ich ja das Universum und das Timesetting finde ich super. Und also bei mir hört es da schon auf, wenn es bei der Charakterstellung anfängt, der Charakter ist jetzt grün, hat einen Schwanz, ein Horn links, ein anderes Horn rechts und kann dies und das und dann so die wüstesten Kombinationen an Charakteren. Also das wär nichts für mich, glaube ich. Aber ich habe mir das Ultra Quest letztes Mal gekauft und das finde ich wieder geil.
Ultra Quest finde ich, und ich würde wirklich gern mir die Zeit nehmen und wirklich noch essen fahren, aber ich werde es nicht so schnell schaffen wahrscheinlich. Ich würde wirklich gern den Schaffer von Ultra Quest einmal vors Mikro holen, am besten vor die Kamera, weil ich, wie ich das erste Mal gehört habe, um was geht, wie das funktioniert, ich war Feuer und Flamme und habe das damals über den Gamestars Amore exklusiv bestellen lassen. Der war, also der Daniel von Gamestars Amore war in Essen und hat mir das mitgebracht und hat auch den Erschaffer halt kennengelernt und hat gesagt, das ist ein absolut lieber, super Kerl. Und das Spiel macht extrem viel Spaß und ich habe das ein paar Mal in Runden gehabt, wo wir dazwischen nicht gewusst haben, was wir machen sollen. Einfach so, so ein bisschen so aufs, dass die entweder Zombie würfeln oder wir spielen eine Runde Ultra Quest. Und Zombie würfeln kommen grundsätzlich immer gut an und Ultra Quest auch. Allein aufgrund dessen, weil es nicht immer dasselbe ist. Es ist immer was anderes und es ist wurscht, was passiert. Du würfelst ja unendliche Tabellen im Endeffekt durch, was passieren kann und wie was passieren kann. Es ist einfach nur göttlich.
Ja, ich finde das total interessantes Spiel. Da habe ich auch so eine Geschichte. Also, ich habe das auf der Messe ein paar Mal so Kollegen erzählt und irgendwann, ja, frag doch den Schöpfer an, das ist total ein netter Kerl um ein Rezensionsexemplar, der schickt dir sicher eines zu. Und ich bin ja kein Mensch, der was andere ausnützen will oder so. Und ich habe mir dann immer gedacht, ja, Rezensionsexemplar wäre schon geil, aber ich bin mir nicht sicher, ob mir das Spiel so gut gefällt. Aber das war immer so in meinem Kopf drin, dann sehe ich es bei Kollegen im Video drin und denke mir, ist schon geil. Würfeln, vorlesen, wo du hingehst und dann wieder würfeln, schaffst du das nicht. Und so schnell irgendwie und irgendwie, da sagt man so richtig bei uns an, ich bin jahrelang um das Spiel herumgeschlichen. Und dann hat der B3 Comics in Salzburg jetzt bei uns, der Manfred hat das im Laden reinbestellt. Und ich glaube, 3 Stück mit allen Erweiterungen. Und ich sehe das da so liegen und denke mir, so, der Preis passt da, jetzt nimm es einfach mal mit spontan. Weihnachtsgeld war auch da, weißt du. So, jetzt nimmst du es mit.
Ja, so der ist und, auch nicht, dass man Weihnachtsgeld braucht.
Nein, aber trotzdem, das ist ja nicht das einzige Spiel, was bei mir noch reinkommt. Und dann denke ich mir, so, ja, mit der Erweiterung warte ich noch, weil, es, weißt du, wie es ist, normal kaufe ich immer gleich all in. Und ich habe mir gedacht, nein, ich bin jetzt so vorsichtig geworden. Machst mal nur das Grundspiel. Jetzt habe ich es aber trotzdem noch nicht gespielt, weil ich ein anderes Spiel forciert habe. Das Nukleum haben wir jetzt immer auf dem Tisch gehabt. Und jetzt haben wir dann gedacht, ja, okay, schaust du die Bewertungen durch. Ja, die Weihnachtserweiterung brauchst, die eine große Erweiterung brauchst da. Dann fahre ich in den Shop und da sind alle restlos ausverkauft. Also der hat das online gestellt und wie waren die Leute in Österreich drauf gewartet hätten, weil der vertreibt das ja nur selber eigentlich. Alles ausverkauft, aber hat natürlich schon nachbestellt und da werde ich bei den Erweiterungen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass mir dieses Spiel nicht gefällt. Aber weil du es vergleichst mit Zombieside, ich glaube aber, dass der Ultra Quest musst du mal gespielt haben, damit du sagst, ja, spielen wir Zombieside oder spielen wir Ultra Quest, weil was ich so gesehen habe, das hat schon einige Regeln.
Nein, das schon, aber im Endeffekt ist es so, dass wir Zombieside sehr gern spielen am Tisch, wenn es heißt, okay, wir haben jetzt eine Stehzeit von ein paar Minuten und sei es jetzt nur eine viertelhalbe Stunde, weil irgendwer sich was überlegen muss, weil irgendwer was durchlesen muss, ein Regelwerk oder was und da sind die Zombie-Würfeln ja relativ schnell für 2-3 Personen und das ist schon super. Was mir bei den Würfelspielen, was ähnlich ist wie Zombieside, nicht gefällt und ich habe es damals auch gekauft, das war das, wo du die Kühe retten musst, oder irgendwie so ein UFO-Teil, selbe Verpackung.
Das Maßwürfel, das ist ja, super.
Nein, also das hat mich nicht, ich hab's drinnen stehen, hab's nicht verkauft bis dato, aber es war noch nicht so meins.
Das ist voll die Rarität, wenn du es jetzt hast. Und ich hab da in der Berlin-Con ein Event gemacht mit Maßwürfel damals. Schon, ja, ich habe ein Event gemacht, hat es 3 Spiele zum Spielen gegeben und die Leute haben sich da voll um die Kühe gebettelt. Und der Sieger hat dann Preise bekommen. Das war super. Da war ich das erste Mal bei Lincoln und gleich ein Spiele-Event gemacht mit Maßwürfel. Hey, das musst du mir spielen. Das ist super. Hast du noch nie gespielt?
Ich glaube, wir haben es ein, zwei Mal probiert, aber das hat uns nicht abgeholt gegenüber Zombie-Seite. Ja. Zombie-Würfel sind einfach besser, ja.
Ja, die sind auch super, die habe ich auch natürlich.
Aber mal eine ganz andere Frage, wenn wir vorher gesagt haben, Charaktererschaffung, die geht ja schon, sagen wir es einmal so, am Arsch, sobald es mehr ist, wie kompliziert wird.
Am Arsch kann man nicht sagen, aber...
Ja, es fällt dir an, wenn es ein bisschen zu intensiv wird. Also sprich, mehr als wie den Namen und so weiter.
Eher wenn du zu viel... Du hast mich falsch verstanden, wenn du zu viel Mischmasch in einen Charakter reinbaust. Also irgend so ein Fantasiecharakter, der wird auf einmal imbar, kann das und das und das. Ich bin da eher so der bisschen realistischere Typ.
Also weniger Superheld, mehr Normalo.
Ja, genau. Also schon Fantasy, Magier und so weiter, aber nicht, dass einer dann irgendwann einmal auch im Laufe des Spiels dann sich so weiterentwickelt, dass er eh schon das kann, das kann und das kann. Und
das heißt, Legenden von Andor ist so eher deins?
Ich hasse dieses Spiel.
Warum?
Also das war, ich habe es bereut, ich glaube, mit dem Spiel habe ich meinen Bruder, da, also damals hatte ich nur zwei Brüder und jetzt habe ich halt noch einen, aber ist wurscht, den habe ich, glaube ich, mit Andor vergrault. Weil, das war so schlecht. Also, ich habe das auch auf meinem Kanal schon ein paar Mal so gesagt, das ist schlecht, weil das ist meine offene, ehrliche Meinung. War einfach das Problem, die Zwerge habe ich damals noch nicht gehabt. Und mein Bruder ist einer, der was gern Monster schnitzelt. Und ich auch, also ich kämpfe natürlich gern. Und was ist Andor? Ist so ein deterministisches Spiel, wo es dann, wenn du einen Alpha-Leader hast, das sowieso nur ganz schlimmer ist. Und wenn der das Spiel schon mal gespielt hat, dann ist es noch schlimmer. Weil dann geht es nur so am Tisch dahin, okay, der Krieger muss jetzt da hingehen, weil er muss da hingehen. Er kann das am besten. Er muss da hingehen, muss sich da diesen Level abholen, weil wenn der würfelt, gewinnt er zu 80%. Das ist seins. Du gehst da rauf, holst den Marker und du gehst da rauf. Und dann halt mit dem Monster. Wenn der sich bewegt, dann geht er die Schritte und landet dann in der Burg. Also es ist so vorhersehbar und berechenbar. Und wie gesagt, auf die paar kleinen zufälligen Effekte. Aber genau das hat das Spiel für ihn und für mich damals auch gekillt, weil ich gesagt habe, ja, wieso sitzen wir uns da jetzt hin und spielen das Spiel, wenn das Spiel uns spielt. Also das Spiel sagt uns, wie es gespielt werden will, aber das wollen wir nicht. Du wirst dafür bestraft und das ist die schlimmste Mechanik, finde ich, was ich ever gesehen habe. Und ich habe auf meinem Kanal noch nie so, vielleicht habe ich es mal gesagt, aber ich würde es immer wieder so bashen, offen ehrlich, dass du Monster erschlägst und der Geschichtserzähler geht weiter. Und wenn der Geschichtserzähler das Ende erreicht, ist ja das Spiel vorbei. Und nur, dass du jetzt eigentlich das richtig machst und ein Monster schlagst, geht der auf das hat keinen Zusammenhang, nicht? Und hat für uns das Spiel dann komplett vernichtet. Und dann gesagt zum so, geht der jetzt wirklich weiter, wenn wir das Monster erschlagen haben? Ja, dann dürfen nicht mehr viel Monster erschlagen. 3 maximal oder so, oder 4, und dann ist es vorbei. Ja, was ist denn das für ein Fantasy-Spiel? Und, ja, also, ich verstehe, wenn es Leute gibt da draußen, seid mir nicht böse, die Andor lieben, weil ich glaube, dass wenn man das mag, dieses Durchrechnen die ganze Zeit, dass man sich da reinsteigert und den besten Lösungsweg findet. Aber ich finde, bei Andor gibt es meistens nur den einen Weg bei den Missionen und den musst du halt finden. Und ich glaube, dass der Wiederspielwert von dem Spiel ist für mich auch, also unvorstellbar, dass man das Spiel öfter spielen kann. Also du entwickelst dich zu einem präpotenten Alpha-Leader, wenn du das mit Neulingen spielst. Beinhart. Ist so. Ist so. Und darum hasse ich dieses Spiel.
Also ich habe ja auch einen spannenden Zugang gehabt, weil ich wurde eingeladen, das Spiel zu spielen. Ich habe nichts gewusst, ich habe nur gewusst, dass es existiert. Habe mich dann dazugesetzt und habe mir dann ungefähr nach dem zweiten Mal, wo ich drangekommen bin, überlegt, welche Variationen oder Möglichkeiten habe ich. Nämlich gar keine. Nämlich genau das, wie du sagst, sobald einer schon mal behirnt hat, wie diese Map funktioniert, wie die Mission funktioniert, gibt es nicht einen Lösungsweg. Nämlich den effizientesten.
Ja, und das ist auch langweilig nachher irgendwie. Und ich verstehe nicht, wie hast du das jetzt gewusst, dass du bei mir da einen wunden Punkt triffst? Das ist irgendwie so ein Trigger bei mir. Also, wenn irgendwer zu mir sagt, Andor oder Nemesis, dann geht bei mir die Kotze hoch. Hey.
Ich muss da fairerweise sagen, Nemesis kenne ich nicht.
Ja, nein, aber das sind genau die zwei Sachen, also speziell Andor. Das.
Wie ist dann im Vergleich bei dir dann Gloomhaven?
Gloomhaven war super. Das war super. Also ich habe da wirklich viele, ich glaube über 70 Stunden reingesteckt und ich habe es fast durchgespielt. Und dann hat sich die Gruppe irgendwie aufgelöst, weil der eine ist weggezogen. Und dann haben wir uns immer so getroffen und das ist dann irgendwie so bei 70-75% oder 80%. Also mehr sogar, glaube ich, hätten wir es durchgespielt. Und das ist dann liegen geblieben und irgendwann habe ich es dann verkauft. Aber Gloomhaven finde ich persönlich saugeil.
Hast du Frosthaven auch schon mal angeschaut, oder?
Nein, habe ich nicht. Also angeschaut natürlich, aber ich habe es noch nicht bestellt, weil ich habe keinen Platz mehr. Und ich habe so viele andere gute Spiele, das ist vielleicht nachher nur ein Thema, dass ich schon gar nicht mehr weiß, wohin damit und brauche ich es überhaupt. Und das ist der Knackpunkt für einen Fischspieler, braucht man das überhaupt?
Ich habe ja, bevor Gloomhaven auf den Tisch gekommen ist bei mir, also sprich vor der englischen Release von Gloomhaven, hat es ein Spiel gegeben, das für mich in der Szene, also in meiner kleinen Rollenspiel-Bubble mit ein bisschen Tabletop dabei, so als Geheimtipp und nur Kickstarter und nirgendwo kriegst du es und so weiter gehandhabt war. Und wenn man nicht alles täuscht, wird es MDK oder so.
MDK?
Ich bin mir nicht mehr sicher, ob das MDK heißt. Auf alle Fälle war es eine Abkürzung. Und du hast im Prinzip einen oder mehrere Menschen gespielt, die aufgewacht sind, mehr oder weniger am Strand von einer Insel oder was. Und das, der erste Gegner war ein Löwe oder sowas.
Ah, so KDM.
Ja, KDM, genau.
King and Death Monster, MDK. Ja. Ja, ich habe es doch umgespielt, da aber schon sehr viel bemalt. Also bin ich gespannt drauf.
Also mich hat ja, das da damals fasziniert, wie ich die Videobewertungen gesehen habe, eben mit der KI oder halt mit der Art und Weise, wie halt der Gegner, also sprich, wie das System vorsieht, dass der Gegner halt agiert und reagiert auf gewisse Aktionen und so weiter. Und ich habe das sehr spannend gefunden, dass das so umgesetzt worden ist und so einen großen Hype verursacht hat. Weil bis zu dem Zeitpunkt habe ich kein System oder kein Spiel kennt, wo man einfach außer, ja, der würfelt, was ist hier ein Sechser und du hast den getroffen und das war's so nach dem Motto, auf Brettspielebene gehabt habe. Rollenspielebene ist ja sowieso ein ganz anderes Thema. Aber bei Brettspielebene natürlich.
Ja, ich finde von der Charakterentwicklung ist ja sehr aufwendig, das Spiel. Und es geht schon ein bisschen Richtung Rollenspiel. Du hast zwar nicht die Stories dahinter. Also ich habe es noch nicht gespielt, aber natürlich viele Videos gesehen. Und also wenn man sich da die Charakterboards ansieht und die Stati, was man hat und alles. Also ich glaube, solo werde ich das Spiel nicht spielen mit 4 Charakteren, ist mir zu viel. Es ist, viele sagen, KDM ist ein Hobby im Hobby. Also das ist eigentlich schon ein Hobby für sich selbst. Man merkt es die Bemalung, die Figuren zusammenbauen, das Spiel episch, Aufbau, Spielsystem. Das ist, ich finde es jetzt schon geil und ich werde es mir dann auch über einen Bekannten dann erklären lassen auf Discord. Erstmal so eine Regeleinführung machen und dann habe ich im Jänner jetzt Urlaub, hoffentlich. Und da werde ich es dann wahrscheinlich mal angehen. Das heißt, werden nicht viele Videos online kommen, weil ich dann vielleicht gerade eben spiele. Aber ich habe es schon live in Action gesehen und wie du sagst, das Monstersystem, das ist wirklich sehr, sehr geil umgesetzt. Wenn man da wirklich in die Regeln drin ist, dann macht es sicher viel Spaß. Also kann man nicht denken, dass man das... Ich glaube, wenn es ein Spiel verdient hat, sich so viel Zeit zu investieren, dann dürfte das Spiel sein. Ich habe mir jetzt auch kein Whitefall gekauft oder so. Ist vielleicht auch für später dann noch ein Thema. Wenn man sich große Spiele kauft, sollte man sich wirklich gut überlegen, ob man es braucht oder nicht. Wie gesagt, aber ja, ich freue mich auf KDM. Und hast du das, hast du das schon gespielt? Noch nicht. Also du hast das nur gesehen.
Ich habe es nur von Videos kennenlernen dürfen. Ich habe es nicht gespielt. Ich war einmal kurz davor, dass ich bei irgendeinem Kickstarter mit irgendeiner Wave, keine Ahnung, Wave 23 sowas zuschlagen hätte können. Aber ich habe mir dann selbst natürlich die Frage gestellt, will ich es bemalen? Ja, nein. Wer würde mitspielen? Und wenn nicht, würde ich es alleine spielen? Und nachdem ich so viel Rollenspieler bin, würde ich sehr viel Regeln wahrscheinlich realistischer umbiegen unter Umständen. Und das würde ja dann im Prinzip die Mechanik brechen. Weil es ist ja da, wenn ich mich richtig erinnere, ja auch noch ein Simulationsteil der Stadt oder des Dorfes, das du ja dann mehr oder weniger mit aufbaust, ja auch noch inkludiert.
Genau. Du kannst ja sehr schnell sterben. Ne? Also gibt es ja irgend so einen Würfel, wenn die Pest kommt und du hast die Heilung nicht, dann ist halt der Dorf tot oder so und stirbst halt einfach so. Aber mit dem muss man leben. Ne? Aber wir machen es mal so, wenn ich das Spiel drauf habe, dann lade ich dich mal ein. Und dann musst du mal vorbeikommen auf dem Wochenende.
Ja, du wohnst ja nicht so weit von mir entfernt. Das ist ja Nur ein Steinwurf, würde ich sagen.
Ja, ein Steinwurf ist nicht.
Bleiben wir ein bisschen so in der Fantasy-Ecken. Es gibt ja Mausgard.
Mausgard?
Mausgard.
Das kenne ich nicht.
Nein, das sagt man. Das ist eigentlich sowas wie ein Dungeon Crawler. Ich habe es selber noch nicht gespürt, aber sowas wie ein Dungeon Crawler, wo man Mäuse spielt. Und im Fantasy-Setting und hat, glaube ich, so den Hochpunkt gehabt, so vor 2-3 Jahren, irgendwie sowas.
Maus und Mystik meinst du?
Oder Maus und Mystik, kann ich sagen, Maus und Mystik, ja.
Ja, Maus und Mystik heißt das, dürftest du meinen. Das habe ich aber auch noch nicht gespielt, weil das Thema irgendwie nicht so meins ist.
Okay, nein, ich muss fairerweise sagen, meins auch nicht. Ich hätte es nur interessant gefunden, weil, was der für Kinder und für Jugendliche ist, das eher sowas, wo man schneller reinkommt, speziell dann, wenn noch jüngere Menschen da involviert sind. Und der Witz ist, es gibt ein Rollenspiel, was ähnlich ist, da spielen wir auch Mäuse, und das nennt sich Mausritter. Also Mausritter in Englisch und auf Deutsch heißt wirklich Mausritter, das Spiel. Und der Witz ist, du machst einen Charakter in 0, Josef. Das sind 3 Würfelwürfe und der Charakter hätte schon die mindestens Voraussetzungen, dass du spielen kannst. Aber du stirbst da dementsprechend oft.
Ja, was du nicht für Optionen hast, dich aus der Schlinge zu ziehen. Ja, ich habe auch mal vor ein paar Jahren habe ich mir das Pony von so sein Pony Rollenspiel von.
Das ist My Little Pony oder was?
Ja, genau.
Das Tales from Equestria. Ja, ja.
Ja, ja, von wie heißt die Firma? Oh, von
jetzt Hasbro offiziell.
Ulysses.
Und Ulysses hat damals die Lizenz gehabt.
Ja, genau. Aber ich habe es auch noch nicht. Also eigentlich hat meine Frau gesagt, ja, kauf's für die Tochter. Weil das soll ja sehr einfach sein und du kommst schnell rein und so. Ja, aber da haben wir wieder gemerkt, es ist nichts für uns. Also ich hab's immer nur das Buch und dann fangst du schon mit der Charaktererstellung an und meine Kleine dann, ja, wann geht's dann endlich los? Und dann, was du in dem Buch bist, immer auskennst, was du überhaupt machen musst. Also wenn du schon ein Rollenspieler bist, bist du sicher gleich in die Sache drin.
Natürlich, natürlich. Also es ist jetzt kein Spiel, wo ich sage, ich würde das an Neuling hinsetzen ohne Anleitung, aber es ist, glaube ich, auch ein bisschen so gedacht, dass man sagt, okay, die erwachsenere Person hat schon ein bisschen eine Grundidee, um was es geht. Und bei mir war es so, ich habe eine Testrunde gehabt mit einer sehr jungen Dame damals. Sie war damals, glaube ich, 8 oder 9. Und 3 erwachsenen Frauen, die waren damals so zwischen 25 und knapp unter 30, irgendwie sowas in die Richtung, oder na, Anfang 20 und Ende 20. Und die junge Dame, also sprich die ganz junge, hat allen erklärt, wie denn das Setting funktioniert. Also sprich, dass es Erdpony gibt, dann Pegasus und so weiter, die Vor- und Nachteile und, und. Das hat schon mal 80% an Fun gebracht. Und dann haben wir noch gespielt und das Witzige ist das, und da muss ich sagen, ich finde das so geil an dem System, du kannst nicht sterben. Mhm. Also selbst wenn ein Hochhaus auf dich drauf fällt, du verlierst alle deine Ausdauerpunkte, so gesehen, ich glaube es sind Ausdauerpunkte, aber du stirbst nicht. Was passiert? Du kreist unter dem Dreckshaufen wieder hervor und das große Motto von My Little Pony ist ja, Freundschaft ist alles, das heißt, wie regenerierst du? Gruppenkuscheln. Und das ist so genial umgesetzt, nicht nur in den Regeln, sondern auch mit dem ganzen Rundum-Adum. Ich meine, es gibt ein Monster-Manual dafür, da gibt es ein Monster, das ist der Bücherwurm und der Bücherwurm ist im Prinzip ein Wurm aus einzelnen Büchern, die aufgefädelt wie so eine Glasperlenkette sind und solche Geschichten. Einfach nur grenzgenial. Es ist wirklich lustig. Super. Ja, also wir haben so eine Garde gehabt, aber wir haben es leider nicht wieder gespielt, weil eben Zeit und so und Corona und so Geschichten, das ist jetzt immer so ein Thema, was in den letzten Jahren doch einige begleitet haben. Aber ja, na, das kann ich dir nur empfehlen, aber natürlich, wenn jemand dabei ist.
Wenn dafür ist, dann ist es ein bisschen einfacher super. Wahrscheinlich.
Also wenn deine Tochter ein Faible hat für Pegasi und Erdponys und was war noch dabei? Keine Ahnung, es ist schon wieder so lange her. Absolute volle Garde. Und wenn es da ein wirklich lustiges Video sehen willst, wie das Ding funktioniert, schaust du auf Ulysses an. Die haben damals, wie sie es eben gehabt haben, wie sie es ausgebracht haben, ja einen Live-Spiel gehabt, also Actual Play, auf glaube ich 2 Stunden oder was, mit unter anderem den Hauptübersetzer damals bei Ulysses oder der für Ulysses das übersetzt hat, wo dann 3 oder 4 erwachsene Männer mit Bärten am Tisch sitzen vor Publikum und jeder dann so ein My Little Pony Pferd oder ein ähnliches spielt. Es ist einfach ganz genau.
Geil. Muss ich mal machen, ja. Aber aktuell steht das Buch bei mir auf Verkauf, weil wir werden es wahrscheinlich nicht spielen.
Wie schaut es denn bei dir aus mit den ganzen Science-Fiction-Geschichten? Weil du hast gesagt, du bist ja eigentlich ein großer Cthulhu-Fan, also was das Genre betrifft, und Cthulhu beinhaltet ja nicht nur die Vergangenheit mit den 1930er Jahren, wo ja der H.P. Lovecraft auf der Welt war und verstorben ist und gelebt hat zu dem Zeitpunkt, sondern genauso auch werden ja sehr viele Science-Fiction-Settings mit dem behaftet. Eines der bekanntesten, was eigentlich jeder kennt, der die letzten 20 Jahre auf der Welt war, ist Alien.
Ja, und was willst du da jetzt von mir hören?
Gibt es irgendwie...
Alien ist super, also das ist bei mir ein Triggerpunkt. Ich meine, das wirst du wahrscheinlich gewusst haben. Nein. Das ist ja ein offenes Geheimnis. Nein, ich liebe Alien. Also ich habe sicher alles von den Blu-ray-Collections da, was es gibt. Ich bin 1978 war der erste Alien, die Erstausstrahlung. Und das ist mein Geburtsjahr, gell? Ja, und als Fan weiß man das natürlich. Nein, aber wie gesagt, es ist für mich heute noch so unvorstellbar, so ein grenzgenialer Film. Und du musst dir vorstellen, ich habe den gleich das erste Mal gesehen mit 14 wahrscheinlich. Habe ich den gesehen? Und du denkst, der war zu dem Zeitpunkt schon 14 Jahre auf der Welt, dieser Film. Und denkst, das ist und trotzdem so geil noch und heute noch im Jahre 2023 kannst du die Blu-ray reinhauen, der ist immer noch geil. Immer noch. Und dieser Charme, dieser alte Charme, wenn du die Computer siehst, also mit den fetten Knöpfen drauf und die Displays und ich liebe das. Das ist toll. Und vor allem mein Lieblingsteil ist natürlich der zweite Teil. Also ich mag generell fast alle, aber der zweite Teil ist so unschlagbar gut. Der hat so viel hinterlassen in der Filmgeschichte. Also das ist ein Film, den muss jeder Filmfan gesehen haben. Es ist mal so. Und Sci-Fi triggert mich immer. Also ich bin bei Sci-Fi, das ist so bei mir so irgendwie, wenn du mir sagst Brettspiel, Sci-Fi, dann schalten sie Synapsen schon mal auf. Okay, brauche ich vielleicht. Aber ich noch gar nicht weiß, wie das Spiel funktioniert. Gell? Ich meine, mittlerweile bin ich ein bisschen vernünftiger, aber das ist so auch so ein Triggerpunkt bei mir. Also ich liebe Sci-Fi-Setting generell.
Na, also ich habe ja Alien 1 zuerst gesehen, an dem Tag der Kinopremiere von Alien 2.
Mhm, geil. Also das hätte ich auch noch gerne im Kino
gesehen. Ja, ich habe es aber nicht im Kino gesehen, weil ich war ja auch noch nicht so alt, weil wie gesagt, ich bin ja 76er alt, du bist ja 78er, also wir sind nicht so weit auseinander, aber dennoch.
Wie hast du das dann gemacht?
Ja, es ist ganz einfach gewesen, und zwar früher hat der ORF ja ungeschnittene Versionen um Mitternacht gezeigt.
Ja, das stimmt.
Ja, und es hat einen Samstagabend oder Freitagabend, am Freitag war immer so die Kinotrailer-Geschichte mit Frank Hoffmann. Und am Samstag waren dann, oder entweder am Freitag auf die Nacht, waren halt dann so die Making-ofs von der neuen Version. In dem Sinn war dann eine 2 Stunden oder stundenlange Dokumentation von Alien 2. Die durfte ich mir anschauen, weil mein Onkel, der sich das anschauen wollte, ist eingeschlafen am Fernsehsessel. Und dann hat Alien 1 angefangen.
Das ist voll ausgenutzt, gell?
Ja, total, ist eh klar. Es war nämlich bei meinen Großeltern und mein Onkel hat auch bei meinen Großeltern gewohnt. Und der Witz war dann das, ich habe mir wirklich in Ansa angeschaut, bis zu der Szene, wo dann ein kleines Alien auf Besuch gekommen ist. Also sprich die Cantina-Szene, die haben wir noch gegeben und dann war das vorbei. Ich habe den Schluss erst dann gesehen, also eigentlich den Ansa dann nochmal komplett gesehen, erst glaube ich 10 Jahre später, weil ich habe dann in der Schule, wie ich dann in der Unterstufen war, haben wir immer was bei Malen, Werken und Zeichnen und solche Geschichten, bei Semesterwechsel oder Jahresende, haben wir dann irgendwelche Filme angeschaut, wie Police Academy, Cannonball-Rennen und die ganzen Geschichten halt. Und irgendwann einmal hat unser Zeichenlehrer gemeint, wir schauen uns jetzt Alien 2 an. Und haben uns damals natürlich die gekartete Version natürlich auf VHS angeschaut, oder Video 2000, glaube ich, war das noch, in der Schule.
Was?
Ja.
Unglaublich.
Und ich war Feuer und Flamme gleich automatisch dabei. Ich meine, im Endeffekt ist es ein Actionfilm, kein Horrorfilm im Vergleich zum Ansehen natürlich. Aber ja, irgendwann einmal so Anfang der 2000er sind wir dann so die ungeschnittenen Versionen von Alien 2 gekommen. Und das war dann kurz bevor dann die ungeschnittene da wirklich auch im freien Handel verfügbar war.
Ist ja viel, viel besser, weil die Cuts, die waren so hart, also dass du richtig merkst, hey, da fehlen jetzt ein paar Sekunden oder was.
Nein, also es war schon, war echt grenzgenial, ja.
Ja, bei mir war es so bei Terminator, also wenn man jetzt schon, eigentlich ist ein Brettspiel-Interview, ja. Aber jetzt sind wir schon bei einem schönen Plausch. Ich habe damals noch Terminator 2 live im Kino gesehen. Und das war ein Erlebnis. mit meiner Tante damals und die hat gar nicht gewusst, was auf sie zukommt. Und ich habe gesagt, ich würde mir von dir zum Geburtstag wünschen, wir gehen uns dahin und schauen uns den Film an. Und ja, dann wie den T1000, glaube ich, heißt. Nein, T2000. Das weiß ich gar nicht
mehr. Ja, der T800 oder der T1000? Der
T1000, ja.
Ja, 800
oder schwarz. Und dann das Gesicht weggeblasen worden ist von der Shotgun. Ja, das war nie. Ja. Also, ja, okay. Ja, das war super. Also.
Das erinnert mich an eine ganz lustige Szene. Und zwar, ich hatte eine Bekannte, die habe ich irgendwann mal gefragt gehabt, gehen wir ins Kino. Und sie hat gesagt, ja. Dann sage ich, schauen wir sie irgendeinen Film an. Sagt sie, Alien, schauen wir sie nicht an. Sag ich, kein Thema nicht, schauen wir sie kein Alien an. 3 Wochen später sage ich, du, es ist ein Film im Kino, willst du den mit anschauen? Ja. Dann sitzt man drinnen im ersten Teil vom Prequel. Also natürlich als guter Fan sollte man jetzt wissen, wie das Ding heißt. Ja, genau. Genau.
Ja, jetzt hast du mich auch schnell gefragt, mir fällt der Titel gerade nicht ein. Ich weiß, was ist, aber... Ja.
Auf alle Fälle sitzt man drinnen und plötzlich fängt natürlich die Geschichte an, wo sie sich dann reinwirft in diese automatische Medizinkapsel und die dann feststellt, sie ist schwanger und fängt zum Schneider und sie dreht sich zu mir und sagt, das schaut ja aus wie bei Alien. Sage ich, in welchem Filmlab sitzen wir drinnen? Ja, aber ihr hat dann trotzdem gefallen, sie hat halt hin und wieder dann mal wegschauen müssen.
Ja, ich kenne es. Und selber haut man sich dann ab.
Ja.
Das ist witzig. Und ich bin froh, dass man überhaupt in dem Film drinnen ist, weil ich war ja damals eigentlich, da hat man nur mehr mit Erwachsenen rein dürfen, weil es vom Alter nicht so passt hat. Gell. Und das habe ich auch total ausgenutzt. Das war super. Also es ist schön, ich sage abschließend, auch was die Brettspielerfahrung irgendwie anbelangt, wenn man die Brettspiele von damals noch mitgekriegt hat, wie das alles angefangen hat, wahrscheinlich auch bei den Rollenspielen, finde ich es schön, wenn man in der Zeit nur gelebt hat. Ich möchte es nicht mehr zurückdrehen, weil die damalige Zeit, wie die Leute da ausgeschaut haben und alles das ist, und das möchte ich eigentlich nicht mehr machen, aber das, die Erfahrung zu sammeln, wie die ganze Filmwirtschaft da das Uprising gekriegt hat, wie sich das verändert hat, qualitativ.
Ja, na total. Total.
Das ist schon ein Wahnsinn. Ich finde es nur ein bisschen schade, und da möchte ich nicht zu tief reingehen, ich finde es nur ein bisschen schade, dass jetzt ein extremer Gender-Wahnsinn herrscht in den Filmen. Dass gewisse Sachen immer dabei sein müssen. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Und das stört mich, das ist so erzwungen. Also ich möchte nur ein kleines Beispiel, ohne politisch zu werden. Du kennst ja noch Blade. Blade, der Vampirjäger, einer meiner absoluten Lieblingsfilme neben Alien. Ich liebe diese Teile. Und Leute, ich könnte mir keinen anderen Schauspieler als diesen Schauspieler vorstellen. Und wenn du da jetzt einen Brad Pitt reinsetzen würdest, würde ich sagen, okay, geht's noch? Ne? Das passt einfach nicht. Und der Film war so prägsam, weil der die Musik, was die Musik in der Disco, da gibt es so viele Versionen davon. Der Film ist von vorn bis hinten geil. Und das war so einprägsam. Und du kannst sicher Sachen nicht verändern. Wenn du damals so aufgewachsen bist, dann hast du das in deinem Kopf drin. Und das im Kopf kannst du nicht ändern. Und leider ist es halt bei den Brettspielanleitungen ja auch so. Ja. Also da geht es oft auch schon so in die Richtung. Beziehungsweise auch bei den Autoren. Gab es ja schon ein paar, wenn man irgendwas Falsches sagt und es ist nur ein bisschen was, dann ist man in der Community schon total durch. Und ich glaube, letztens hatte ich das Fischspiel, das Tournament Fishing, hatte ich endlich Kickstarter, aber habe ich geliefert bekommen, ein Angel-Deckbilder. Eigentlich ein ganz cooles Spiel. Und der hatte damals den ersten Kickstarter abbrechen müssen, weil der hat im Cover einen Frosch gehabt, der irgendwie die Finger so komisch gekreuzt hat, so ein stinknormaler Frosch. Und hat irgendwie so, ja, und hat dann ein Bashing bekommen, weil sie meinen, ja, das sind so Zeichen von Ku Klux Klan. Und dann wurde musste der Autor den Kickstarter abbrechen, bekam natürlich voll den Rant, komplett. Du kannst ja nach googeln vielleicht Tournament Fishing, was da abgegangen ist damals, und hat alles gelöscht und so und hat dann einen neuen Kickstarter gestartet mit ein bisschen anderem Logo. Aber das war wirklich, also der hat mir total leid getan, weil heutzutage kannst du bei jedem Bild irgendwas reininterpretieren. Und davon bin ich echt kein Fan davon. Und das kotzt mich teilweise ein bisschen an bei den Spielen. Auch wenn jetzt der Würfel bei Mombasa zum Beispiel schwarz oder weiß, da war das Thema mit den Würfeln bei Mombasa, gibt's weiße und schwarze Würfel. Ja, sage ich, geht's noch? Ja, also ich glaube, Mombasa war das mit schwarzen und weißen Würfeln. Generell ist es so mit schwarzen und weißen Würfeln meistens jetzt auch in den Spielen, ja. Also das ist so eine Richtung, wie sich das entwickelt, das gefällt mir irgendwie gar nicht. Ja. Also ich hoffe, dass man da sich nochmal wieder ein bisschen besinnen kann, weil solche Sachen machen auf keinen Spaß. Oder wenn du in den Anleitungen immer die weibliche Person lesen musst. Also es steht immer, ist selten, aber es gibt schon, es hat viele Anleitungen gegeben, an Anfang des Jahres von ein paar Spielen, da steht nicht Spieler, sondern Spielerinnen. Und das ist anstrengend, wenn du jahrzehntelang Anleitungen liest und dann liest du immer das Innen mit. Also nichts gegen Frauen, ne? Aber du, das ist voll anstrengend. Und du, das geht dir dann auch immer in den Kopf durch. Ja, also die Spielerinnen müssen so und so machen. Dann kommt die nächste Rubrik, die Spielerinnen müssen das so und so machen. Und das ist total, das wirst du nicht gewohnt.
Machen wir mal was anderes. Und zwar, wie war das aus deiner Sicht her oder wie haben sie die Spiele grundsätzlich entwickelt, wenn wir gerade geredet haben, wir beide sind ja aus den 70ern, also im Endeffekt waren wir jung und dumm und naiv in den 80ern. Wie haben sich da deiner Meinung nach die Spiele entwickelt, sei es jetzt vom Material, von der Anleitungsqualität her, vom Inhalt her, von der Komplexität her, zum Spiel jetzt, was jetzt hausnummer die letzten 5 bis 10 Jahre rausgekommen ist? Wo siehst du da Defizite und wo siehst du da positive Punkte?
Na, Defizite darf ich eigentlich gar nicht sagen, weil das ist ja die Entwicklung, was in den Jahren stattfindet. Ich finde, damals waren die Spiele nicht so oder nicht so strategiebezogen irgendwie. Also nicht so, dass man sich da total kombomäßig reinbrainen muss. Also die Spiele, was ich gespielt habe damals, ihr kennt es ja, das waren die Klassiker. Man fängt an mit Mensch Ärger richtig. Dann kam ein Urlauber aus Deutschland zum Skifahren. Da haben meine dann dort Wohnungen vermietet, dann spielst du mit denen Monopoly jeden Abend und so. So bin ich dann aufgewachsen. Und irgendwann in der Jugend kommen dann halt so Spiele wie Incognito oder DKT, Spiel des Lebens, die ganzen Sachen. Und das war halt dann irgendwie so, wenn du jetzt mal die Claymore-Saga herausnimmst, wenn du die noch kennst, das war ja ein Miniatur-Tabletop-Spiel.
Nicht? Nein, die kennen
die. Aber die vorher genannten, die kennst du schon.
Die vorgenannten kennen natürlich Spiel des Lebens.
Ja, genau. Und das sind ja alles irgendwie so Würfel- und Glücksspiele. Also damals gab's, also ich habe halt keine gespielt.
Kennst du Tivoli noch?
Tivoli? Es sagt mir was, aber ich kann es mir gerade nicht vorstellen.
Tivoli war sowas wie eine Zirkusspielesammlung. Du hast im Prinzip einen Vergnügungspark gehabt und da waren unterschiedliche Minispiele drinnen. Also wie wenn du sagst, die Spielesammlung als Brettspiel.
So, na, sagt mir nicht. Das ist sicher witzig. Ja, und wie gesagt, das war halt damals so als Casual-Spieler die Sachen, die man dann gespielt hat. Und wenn man Strategiespiele oder ein Strategiespiel haben wollte, dann hat man Schach gespielt. Mhm. Also ihr sind gerne Schach gespielt, weil das fordert anderen und das ist ziemlich berechenbar und ich denke, dass so vielleicht, ich habe keine Ahnung, aber vielleicht wurde da von dem Schach auch so ein bisschen was abgeleitet, dass man sich dann immer bei den Brettspielen dann Gedanken gemacht hat, ja, wie können wir strategische Elemente in die Brettspiele einbauen? Und dann hat es sicher irgendwie, wird es dann so losgegangen sein. Ich habe dann jahrelang mal Pause gehabt, weil ich habe auch viel gezockt. Also ich habe irrsinnig gern Counter-Strike gespielt zum Beispiel. Von vorne weg, da sind viele Jahre draufgegangen, da waren mit Brettspielen dann gar nichts. Oder World of Warcraft.
Ja, wer nicht.
Das war die Zeit dann so von 17 Jahren bis 26, vielleicht 17 bis 25, sind viele, viele Stunden draufgegangen. Da habe ich von der Brettspielentwicklung gar nichts mitbekommen. Und ja, irgendwie bin ich dann wieder eingestiegen mit, ich weiß gar nicht mehr, was das erste war, was man gekauft hat. Ich glaube, vielleicht war es Burgen von Burgund oder so. Könnte sein, ja, irgend sowas. Aber ich finde die Entwicklung super. Also, wie gesagt, damals war das alles eher auf Spaß aufgebaut und viel Glück und so. Und heute, glaube ich, da hat es auch nicht die Kategorie gegeben, Familienspiel, Expertenspiel, Vielspielerspiel. Das waren einfach, ich glaube, generell eher familientauglichere Spiele, sagen wir mal so. Und heute ist die Bandbreite viel größer und auch, okay, Und Material war damals auch schon super. Also wenn du gefragt hast, Material, ich finde, das war gar nicht schlecht. Also wenn du dir Spiel des Lebens angeschaut hast, da hast du auch, oder was war das für ein Spiel, da hat man sogar Billard spielen können und so.
Ich glaube, das war ein Spiel des Lebens. Also, was zumindest, dass der Roulette drauf gehabt hat, irgendein Drehrad und so.
Nein, das war was anderes.
Nein, Spiel des Lebens war das, wo du mit dem Auto umeinander gefahren bist und du
ja, genau,
hast geheiratet
genau.
Und so weiter und aber Kinder gekriegt.
Es hat noch ein Spiel gegeben, das haben wir gehabt, da hat man so Billard spielen können oder Kegel werfen und so.
Nein, das war das
schon. Also teilweise war das Material damals schon cool. Und letztens, weil meine Mutter ist jetzt umgezogen, habe ich im Keller gefunden das alte Ghostbusters. Und das ist auch so eine lange, breite Box. Und da hast du auch so dann also das Gelände quasi, das Haus aufgestellt und du bist mit den Miniaturen den Treppen hochgegangen und hast gewürfelt, was passiert. Also so schlecht war das Material damals nicht. Oder Hero Quest mit den Miniaturen.
Ja, Hero Quest sowieso ein Klassiker für sich, ja.
Ja.
Und also, genauso Star Quest und...
Ich glaube, das sind schon die Spiele, die was dann schon wirklich so das Franchise gegründet haben, so mit den Dungeon Crawlern.
Weil du es vorher gesagt hast, also grundsätzlich ist es so, dass die aus meiner Erfahrung nach, also wie ich sie damals wahrgenommen habe, waren die Spiele, so wie du sagst, sie waren eher für Fun aus. Also es war irgendwie so ein offenes Ziel ausgenommen, du hast ein Risiko gespielt, das war sowieso von klar aus. Also gewinnorientiert, nehmen wir es einmal so. Also eine Zielorientierung, eine Zielausrichtung hast du gehabt. Und das andere, was haben wir gespielt? Mensch, ärgere dich nicht, Fuchs und Hen und so weiter. Also diese klassische Spielesammlung-Thematik ist eh klar. Und dennoch muss ich sagen, wir haben sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil es ist um nichts gegangen. Das war diese Gewinnausrichtung nicht vorhanden, so wie du sagst. Also sprich, wir haben es einfach verfern gemacht, für den Spaß und das war's. Andererseits habe ich Burgen von Burgund erst sehr, sehr spät kennengelernt. Ich habe, glaube ich, meine erste Runde und die einzige Runde bis dato, das war das Brettspiel, glaube ich sogar, erst vor 2 Jahren das erste Mal gespielt und gleich gewonnen, ja.
Cool. Das Spiel ist, glaube ich, ein Ewig-Titel. Also das ist unverwüstlich, was Spielspaß anbelangt. Also wirklich.
Gehen wir nochmal zurück zu den Science-Fiction-Spielen. Wann wir jetzt so ein bisschen einen leichten Rollenspielbezug herstellen, was ist da in der Richtung eher, was wo du sagst, okay, gut, das würde so hinhauen? Weil ich kenne in erster Linie bei den Science-Fiction-Spielen von den aktuelleren Titeln eigentlich nur Eclipse. Und Eclipse ist ja doch ein bisschen ganz was anderes als wir. Spiel mit Rollenspielbezug, um es vorsichtig auszudrücken.
Ja, ich habe Eclipse gespielt und habe es nach 2 Spielen, also 1,5 Spielen, habe ich es gleich wieder verkauft.
Tja.
Ja, weil auch wenn das Thema sehr geil ist, muss ich das Spiel natürlich trotzdem abholen. Und ich weiß, es gibt sehr viele Fans draußen und ich glaube, darum ist das auch ein Alleinstellungsmerkmal bei meinem Kanal. Ich glaube, kommt ziemlich authentisch rüber und ich bin auch authentisch, das kann ich von Herzen sagen. Wenn ich sage, ich verkaufe das und ich habe so viel Erfahrung nach 1,5 Spielen, dann kann ich sagen, okay, es ist Sci-Fi, aber seid mir nicht böse, ich kann mit der Mechanik nichts anfangen. Und ich war einfach sehr deprimiert damals beim Spielen, weil das Geile, also das Spiel ist schon geil in der Hinsicht, du kannst richtig schön deine Raumschiffe modifizieren. Und was mich nur erinnern kann. Das ist auch schön, diese Welt zu erkunden und die Planeten zu erkunden und so. Aber Fakt ist auch, du kannst nicht verhindern, dass du natürlich gegen die anderen kämpfst. Und das Problem, was ich gehabt habe, da war dann, dass mein Gegenspieler dann in der vorletzten Runde vom Spiel, wie sich das so ausgegangen ist der halt mit seinen kleinen Schiffen rübergefahren, hat mit der Planetenbomben oder wie die Kassen oder Planetenzerstörerbomben mit stinknormalen kleinen Schiffen fährt der da rüber und bläst mir da mal so 3 Planeten weg. Einfach so. Und du hast vorher wirklich viel ausgeben, damit du die überhaupt mal erkundest und kriegst. Und da hat dann natürlich auch das Spiel gewonnen. Und klar, wenn du das weißt, das nächste Mal kannst du es vielleicht verhindern, aber ich mag sowas nicht. Ja, ich möchte schon drauf reagieren können, möchte mir aber jetzt nicht zwangsweise immer auf das vorbereiten müssen, dass er mit seinen Planetenbomben rüberkommt. Das macht irgendwie keinen Spaß, weil dann baue ich dieselben Schiffe, dann muss ich auch Angst haben, dass ich mit den Planetenbomben komme, dann hast du aber immer das gleiche Spiel. Bis dahin ist schon geil gewesen, aber nachher hat es bei mir den Spaßfaktor verloren. Also das Upgraden, alles ist geil, aber das Kampfsystem hat mich da nicht so beeindruckt. Und darum glaube ich auch, ich habe letztes Mal mit meinem Freund drüber geredet, der was das Twilight Imperium gespielt hat, schon 2 Mal, ich habe es noch nie gespielt, und man hört in den Videoberichten immer, ja, bei Twilight Imperium ist eigentlich immer so, einer oder zwei, aber meistens einer ist richtig stark und gegen Ende des Spiels müssen sie die leicht verbünden, damit der nicht das Spiel gewinnt. Und es geht oft in so eine Richtung, ja, bis dahin, und dann wird halt auf den voll gebasht. Und wenn es gut läuft, dann gewinnt halt wer anderer, der ist voll im Sand, oder er schafft es und gewinnt halt durch. Und das ist irgendwie so, was mir nicht so taugt, aber ich glaube, bei Twilight Imperium kann man das ein bisschen verzeihen wahrscheinlich, weil mein Freund hat auch gesagt, ja, aber die 8 Stunden, die du da sitzt und spielst, hast du extrem viel Spaß, weil du so extrem viel verschiedene Sachen machen kannst. Und ich glaube, das ist schon super. Und bei mir muss das schon so sein, dass ich schon irgendwie spontan auf Sachen reagieren kann, ein bisschen, dass ich nicht ganz abblues. Oder bei Xia zum Beispiel, ich weiß nicht, kennst du Xia? Xia Legends of the Drift, glaube ich, heißt das. Und einer meiner Freunde, der spielt immer gemein. Also wenn der die Chance hat, dann ist er immer der Arsch. Immer. Komplett. Und ich bin echt nicht leicht aus der Ruhe zu bringen. Und der hat es halt geschafft, in dem Spiel ist halt so, du kannst verschiedene Rollen wählen. Und der hat halt Pirat gespielt. Und das Witzige ist, er hat nicht mal selber gespielt. Eine Freundin hat das gezeigt und er hat mit ihr quasi gespielt und hatte während des Spiels das Spiel beigebracht. So, und dann sagt er also, jetzt spielen wir halt wieder Pirat. Also natürlich hat er die Rolle aufgedrückt. Und ja, die anderen fliegen halt weg auf die Planeten, bauen Ressourcen ab. Und das ist so ausgeklügelt, das Spiel, dass du vorher Verteidigungsringe durchbrechen musst und die Lizenzen brauchst, dass du landen darfst und so. Und du musst halt vorher Ressourcen abbauen, Asteroiden abernten und so. Und dann fliege ich halt zum Asteroid, ernte den ab. So, dann kommt der mal schnell vorbei, hat gewartet, überfällt mich einfach so, war natürlich als Pirat viel stärker bewaffnet und nimmt mir alles Zeug weg. Na, dann startest halt wieder ganz hinten beim Planeten mit nix aus dem Schiff und fliegst wieder los. Und ja, kaum bin ich beim Asteroiden angelangt, nicht mal abgebaut, zack, hat er mich schon wieder von hinten. Ne? Und er kriegt natürlich dadurch irgendwelche speziellen Punkte und hat mich halt da wieder zurückversetzt. Daraus resultiert, die anderen waren schon so weit vorne, haben das schon gehabt, dies schon gehabt, super Sachen und so, und ich war noch immer am Startding. Und einfach nur so, weil er es böse gespielt hat. Und das war das erste Mal in meinem Leben, wo ich dann gesagt habe, meine Gefühle, die sind so durch die Decke gegangen. Ich bin aufgestanden und habe gesagt, hey Leute, ich spiele nicht mehr mit, weil ich bin 2 Runden lang, Downtime ist sehr hoch bei den Spielern und du brauchst sicher 20 Minuten, bis du mal wieder dran bist. Und dann kann ich original vom Planeten ein paar Schritte weg und das war's. Und das war irgendwie langweilig. Und wenn das ein Spiel mit mir macht, sowas mag ich nicht.
Dann wundert es mich fast, dass du, wie du vorher gesagt hast, du hast sehr lange Counter-Strike gespielt, weil das ist ja klassisches Campen.
Ja, aber das ist ja ein Videospiel.
Ja, man kann, die Downtime sind nur ein paar Minuten, aber dennoch ist das dieselbe Taktik.
Ja, aber Counter-Strike hast du eine Partie in 1/4 Stunde runtergespielt und die Downtime ist vielleicht 30 Sekunden auf den Respawn oder eine Minute, wenn du halt warten musst und dann geht es wieder weiter. Das ist kein Vergleich. Aber beim Spiel spielst du nur ein Spiel und das 2-3 Stunden lang. Und wenn das Spiel das halt hergibt, dass du gar nicht mehr in die Gänge kommst oder auf einmal weggebasht wirst, sowas ist dann halt nicht mein Ding. Aber in Sci-Fi-Spielen sind, glaube ich, da oft ein bisschen anfällig dafür. Aber was ich sehr gerne spiele, ist halt die ganzen Star Wars-Sachen, wie Star Wars Rebellion zum Beispiel. Das 2-Spieler-Spiel, das ist super. Also da fallen mir nicht viel Kritikpunkte ein. Oder das Warhammer-Spiel. Ich weiß ja auch nicht mehr, wie das heißt. Da haben wir damals 7 Stunden reingespielt, das war super.
Aber ich glaube, das Star Wars kannst du ja allein auch spielen, gell? Da gibt es ja, glaube ich, eine App dazu oder sowas.
Habe ich noch nie probiert. Habe ich noch nie probiert. Muss ich mal testen, ob das geht, ja.
Aber das heißt, du spielst eigentlich, wenn ich das so richtig verstehe, lieber kooperative Spiele oder Spiele, die bis zum Schluss eigentlich alle ziemlich auf demselben Niveau halten, wenn sie sich an gewisse Grundregeln halten.
Ja, ich spiele schon gern sehr kompetitive Spiele. Wenn es permanent auf die Nüsse gibt, die ganze Zeit, dann ist das was anderes, als wie wenn du dich vorher stundenlang aufbaust und dann auf einmal wirst abrasiert. Weil vielleicht hast du ja irgendeinen Fehler gemacht oder so. Also für mich ist das, was in der Zeit rauskommt, schon wichtig, dass du am Ende dann auch das Gefühl hast, okay, die Zeit war jetzt nicht wertlos. Aber natürlich konnte es auch an einem selbst liegen, dass man es falsch gespielt hat, aber das Spiel lässt ja dann auch zu. Ne? Aber wenn du jetzt so einen Bettler wie ja, das Warhammer Shadespire spielst zum Beispiel oder irgend so ein das Super Fantasy Brawl, wo du mit den Miniaturen gleich von Anfang an gegeneinander losgehst, dann ist das ganz was anderes. Also.
Gehen wir mal ganz woanders hin. Und zwar, du hast gesagt, du arbeitest ja im echten Leben in der Automobilindustrie. Und ich weiß aus einem gemeinsamen Bekannten, dass es da ein Brettspiel dazu gibt, das ja im Prinzip so die Automobilindustrie nachbildet.
Anbahn.
Und ich war schwer begeistert davon, von der Verpackung und auch vom Preis, von der Deluxe Edition speziell. Und jedes Mal, wenn ich vorbeigehe, denke ich mir, eigentlich muss man das zulegen, nur damit ich es habe. Es ist meine Frage. A, hast du das gespielt schon? Und B, befindet sich es in deinem Besitz? Und was hältst du grundsätzlich von dem Teil?
Ja, ich hab's wieder verkauft. Auch abrasiert. Muss mal schauen, ob ich da ein extra Video gemacht habe. Ich bin mir da gerade nicht sicher. Muss ich selber jetzt auf meinem Kanal gucken dann später. Kann sein, dass ich da extra was, aber ich habe das in einem Wochenrecap behandelt, das Thema. Aber nochmal ganz kurz. Lacerda-Spiel. Von Lacerda habe ich On Mars und The Gallerist. Und Kanban hat mich genau aus den Gründen, wie du vorher erwähnt hast, vom Thema her total angefixt. Also wir haben das Kanban-System auch in der Firma, ja, First In, First Out und so Sachen. Und da haben wir gedacht, es gab ja auch schon länger das Spiel zu Mondpreisen, das alte. Und habe mich da voll gefreut auf das Teil, ja. Dann haben wir es halt gespielt zweimal. Und das war halt dann auch irgendwie, es war langweilig. Und es hatte dann auch so ein System, diese Autostraße, also ich wirklich, das ist halt schon jetzt ein paar Jahre her, jetzt muss ich da ein bisschen brainen und hoffe, dass ich da alles richtig erzähle. Aber ich kann mich noch erinnern, dass diese Fertigungsstraße mit den Autos, dass das irgendwie nicht ganz gebalanced war. Irgendwie so hat uns das, das hat sich so komisch angefühlt. Du hast zwar die Ressourcen verwaltet, hast dir dann deine Pläne gekauft und deine Autos konstruieren können und die dann auf die Teststrecke schicken. Aber im Endeffekt ist das Spiel irgendwie so dahingeplätschert. Also es ist irgendwie kein Spannungsfaktor aufgekommen. Ja, und dann gab es noch die Aufseherin, die halt dann immer durch die verschiedenen Worker-Placement-Bereiche gegangen ist und die dann halt gesperrt hat oder aufgepasst hat. Du musst halt dann irgendwas mit den Miepeln aufpassen, dass du die setzt. Aber im Endeffekt, wie gesagt, ich kann mich nicht mehr so stark daran erinnern. Fakt ist einfach, es hat keinen Spielspaß gebracht. Ich war da ein bisschen enttäuscht davon. Das Kanban-System mit den Ressourcen war irgendwie schon ganz cool auf dem Plan. Aber der Rest, ja, also da spiele ich lieber so, kauf dir um das Geld lieber The Gallerist. Das ist ein super thematisches Spiel, wo du Künstler fördern kannst, die Bilder einkaufen, verkaufen oder En Masse. Ja, das sind tolle thematische Spiele von dem. Gibt's noch ein paar, die ich noch nicht gespielt habe von ihm, aber Kanban ist für mich, für Kanban-Fans würde ich da doch ein anderes Ressourcentauschspiel empfehlen. Also es gibt Leute, denen gefällt es natürlich, Meinung ist ja immer subjektiv, aber mein Titel war es nicht. Also um das zu riskieren, war mir das zu teuer. Würde es mir zu teuer sein, aber wenn du die Chance hast, spiel's mal mit. Aber wenn ich jetzt sage, ja, kauf dir das Spiel für 120, 130 Euro und du sagst dann, ja, war jetzt nicht so geil, da sage ich doch lieber, ja, ich empfehle es halt nicht. Ob du es dir kaufst oder nicht, ist dann deine Sache.
Ich sage mir fairerweise so, das Spiel liegt im Original UVP bei jenseits der 200 Euro, wenn man nicht alles täuscht.
Ja, jetzt glaube ich nicht mehr. Nach dem Reprint normalerweise nicht mehr.
Okay, ja. Aber ich weiß noch, es war sehr, sehr teuer und es sind jetzt, weil ich es letztens gesehen habe, also zwei, drei neue Spiele rausgekommen, die relativ schnell in dieser Preisklasse sich manifestieren, die aber dann auch eher in die Richtung gehen, wie so Miniaturspiel-Variation, wo man sich halt irgendwelche Erweiterungen dazu kauft, wo man dann da schnell mal die 200, 300 Euro Grenze durchschreitet, was ja von einem Anschaffungswert halt mittlerweile auch mehrfach zum Überlegen ist, ob man es wirklich antut oder nicht. So wie man, wie du heute schon angemerkt hast, im Sinne von, macht es Sinn, dass immer so große Spiele, also nicht nur von der Menge her meistens, sondern auch natürlich vom Wert her zulege und habe dann überhaupt Spaß dran, ja.
Ja, es gibt da aktuell gutes Beispiel, was ich jetzt auch dann bald im Wochenrecap erwähnen werde, das ist Foodchain-Magnat. Auf GameFound, hast du mal reingeguckt? Mach das mal. Gehst mal auf GameFound und da siehst du das Spiel Foodchain-Magnat an. Das ist ein, für alle, die es nicht kennen, nur ganz kurz übrigens, ein Wirtschaftssimulationsspiel, wo du quasi deinen Burgerladen aufbauen kannst und dann Cola verkaufen kannst und Burger verkaufen kannst. Ein sehr gemeines Ding, wenn man das Spiel nicht kennt. Und dann kann man das in den ersten Zügen so verkacken, dass du das Spiel nicht mehr aufholen kannst. Wenn du es aber kennst, dann ist das wirklich ein sehr thematisch cooles Spiel. Gemein, aber cool. Und das ist halt so, das hat immer einen teuren Preis gehabt, ganz einfach, weil der Verlagsplotter ja, sich das leisten kann. Also das Originalspiel war hässlich, was den Spielplan anbelangt. Die Karten waren super, der Rest vom Spiel war hässlich. Und trotzdem hat das Spiel an die 100, teilweise bis 120 Euro gekostet. Weil das eben der Splotter Verlag so exklusiv für sich vertreibt und das halt machen kann. War das schon teuer. Und jetzt ist auf GameFront der Reprint, also der Reprint draußen. Jetzt gibt es eine Deluxifizierung mit schönen Markern, Tokens und alles drauf. Und das läuft jetzt, glaube ich, schon 20 Tage oder so. Dürften jetzt fertig sein oder im letzten Tag. Und das Ding, die Deluxifizierung-Version mit Miniaturen kostet 300 Euro. Erstmal aber ohne Watt und ohne Lieferkosten. 300 Eier, das ist ein Eurogame für 300 Euro. Und dann gibt's auch so viele Kommentare darunter schon, da habe ich auch einen Kommentar geschrieben, sage ich, ja, ich habe mich voll drauf gefreut, Leute, aber 300 ist zu viel. Bietet doch bitte einen Pledge an. Ohne Miniaturen, dann wird es vielleicht günstiger und ich steige vielleicht auch ein. So. Und 3 Tage vor Ende haben sie das gemacht und eine Zusatzoption eingefügt. Und dann kostet das Grundspiel 160 Euro. Das ist doch ohne Steuern und Watt dazu.
Also 200. Und,
ja, wahrscheinlich. Also da gehe ich absolut nicht mit. Da sieht man sich andere Projekte an, die gerade laufen, so wie Nemesis zum Beispiel oder Heroes of Land RNC. Was du da für 300 Euro bekommst, ist abartig. Ja, da kriegst du eine Box, die ist so fett und so tief und da ist sau viel Miniaturen-Content drin. Aber das ist halt einfach, weil ich finde, der Verlag maßt sich das halt an, war schon immer teuer und ist halt da jetzt auch teuer. Und da versuche ich jetzt auch eher die ältere Version zu kaufen. Aber selbst mit dem ohne Miniaturen-Pledge habe ich gesagt, nein, also mein Geld ist auch endlich und ich habe so viele Spiele zu Hause. Schau weg, holst du nicht, auch wenn es geil aussieht. Schlimm.
Kurze Frage, was mir gerade eingeschossen ist. Ich habe ja gesehen, du hast ein Spiel eines meiner Podcast-Gäste, die vor längerer Zeit gehabt haben, nämlich den Erschaffer von Dominate and Delegate.
Mhm. Den Thomas?
Den Thomas, ja.
Thomas Denkmeier?
Genau, den habe ich besucht bei ihm zu Hause damals und habe im Vorfeld, bevor der Kickstarter noch irgendwie auch angelaufen ist, Interview zu dem Thema. Und was ist aus deiner Sicht her aus dem Spiel geworden?
Dazu kann ich jetzt nicht viel sagen, weil ich aktuell nicht viel Kontakt mit ihm habe. Aus welchen Gründen auch immer. Ich glaube, er ist zu sehr mit seinem Kickstarter jetzt beschäftigt. Das ist finanziert, sehr gut und erfolgreich finanziert worden über Kickstarter und der ist jetzt drauf und dran, das Spiel natürlich produzieren lassen und ausliefern zu lassen. Und ich kenne es von einem Freund von mir, der auch ein Kickstarter-Spiel schon mal gemacht hat. Und also das saugt dich aus total. Also wenn du so einen Kickstarter machst, oder wenn ihr das vorhabt, so einen Kickstarter zu machen, Leute, dann gibt es mindestens mal 1,5 Jahren kein Leben mehr. Ja, und da müsst ihr viel Geld reinbuttern. Und ich glaube, dass der Thomas da gerade ziemlich viel um die Ohren hat jetzt. Auch wenn das Spiel Gott sei Dank schon fertig war von den Regeln, jetzt muss er natürlich noch den Solo-Modus einbauen. Das habe ich gesehen, dass die Leute den Solo-Modus gefordert haben. Hat er dann noch angekündigt. Wird auch ziemlich viel Arbeit sein. Aber ja, schauen wir mal, ob ich da dann das Rezensionsexemplar war ja irgendwie so fast ausgemacht. Ne? Es ist ja eine Hand wäscht die andere. Aber es ist ein sehr, sehr tolles Spiel. Und ich freue mich schon, das fertige Spiel mal spielen zu dürfen und bin da gespannt, wie es läuft. Also ich habe auch schon lange nicht mehr in der Update-Sektion nachgeguckt, muss man schauen, wenn er die regelmäßigen Updates macht, wie es mit der Produktionsstatus aussieht, da kann man das dann auch nachgucken. Aber er hatte das Spiel ja damals schon fertig, produktionsfertig gemacht, aber ich glaube, durch den Kickstarter sind noch viele Vorschläge und Änderungen dazugekommen und ich glaube, generell läuft es sehr gut für ihn.
Abschließend, wenn du jetzt ein Spiel, wo du sagst, okay, auf das wartest du noch oder das kannst du aus tiefstem Herzen gefühlt an jeden empfehlen oder am besten an jeden aufs Auge drucken, weil das Spiel so geil ist, welches Spiel würde das sein?
Wie ist die Frage gemeint, auf das, was noch kommt oder was aktuell gespielt habe?
Sowohl als auch, wo du sagst, okay, gut, du bist dir sicher, das ist super toll oder auch beides, je nachdem.
Dann kann ich euch was empfehlen und zwar, ich habe gehört, dass das Spiel Street Masters neu aufgelegt wird von einem Verlag. Jetzt muss ich kurz nachdenken, das ist eine brandaktuelle Meldung. Ich glaube, Steamforged Games hat sich da die Rechte. Ich möchte jetzt nicht Falsches erzählen, aber ich glaube, Steamforged hat sich das geholt, die auch damals das Dark Souls gemacht haben. Müsste ich, glaube ich, richtig liegen. Auf jeden Fall wird Street Masters neu aufgelegt und ich glaube, dass es dann auch auf Deutsch verfügbar ist. Und das ist ein Titel, also wenn man sich ein Miniaturen-Koop-Spiel kaufen will, mit sehr viel oder unendlich viel Variation, weil das Spiel ist sehr konfigurierbar, mit tollen Kampfsystemen, Karten und Würfel basierend. Leute, das definitiv. Also wenn das im Kickstarter hochkommt, das geht durch die Decke, garantiert. Und das würde ich jedem empfehlen. Habe ich auch schon ein Video dazu gemacht, auf Englisch, also es sind Englisch, die englische Ausgabe natürlich. Ja, absolute Empfehlung. Das ist ein Spiel, das jetzt auch sehr hoch gehandelt wird, das du nirgends mehr kriegst. Weil Blacklist Games gibt es ja im Endeffekt auch nicht mehr oder bald nicht mehr wahrscheinlich. Und ja, Street Masters würde ich mir definitiv holen, wenn das angekündigt wird.
Wunderbar. Ich danke dir, Martin, dass du die Zeit genommen hast. Und
gerne, gerne.
Danke dir. Und das war wahrscheinlich nicht die letzte Aufnahme, gell?
Danke auch, hat Spaß gemacht.